Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der wirtschaftspolitische Korrespondent und stellvertretende Leiter des Wirtschaftsressorts der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Ralf Bollmann. Herzlich willkommen.
Hallo, freut mich.
Und ich bewundere Ihre Entspanntheit, Herr Bollmann. Sie sind gerade, als der Jingle schon lief, noch schnell zu Ihrem Rucksack, um Ihre Notizen zu holen. Sind Sie so jemand, der wirklich so kurz vor knapp auch noch entspannt schnell zum Rucksack läuft? Also sind Sie gerade, ich musste Sie hier zum Mikro zitieren.
Genau. Ach, entspannt weiß ich nicht, aber ich finde, also so ein bisschen Zeitdruck hilft auch bei vielen Dingen. Ich stelle auch bei der Zeitung immer wieder fest, dass die Texte, die man schnell geschrieben hat, meist die besseren sind. Und ohne mich mit den großen Genies der Geschichte vergleichen zu wollen, aber die stringentesten Opern, Don Giovanni von Mozart oder so sind, oder Barbiere von Rossini, sind meistens auch innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit geschrieben worden. Die Don Giovanni-Ouvertüre hat Mozart ja angeblich am Tag der Uraufführung geschrieben und das Orchester musste sie dann vom Blatt spielen, weil keine Gelegenheit mehr war, das irgendwie zu proben.
Man sagt ja auch, unter Druck entstehen Diamanten.
Ah, sehr gut, kannte ich noch gar nicht.
Echt?
Nee.
Ah, ich dachte, das wäre so ein allgemeines Wald- und Wiesensprichwort. Jetzt habe ich hier bei den 28 Grad, die es heute sind, oder hier angesagt waren, ich weiß gar nicht, ob es schon soweit ist, aber gut, so rund um Mittag ist ja meistens so der Peak erreicht, habe ich schon überlegt, ob ich das erste Mal die Sandalen raushole. Ich habe mich dann aber doch für Socken und Sneaker entschieden. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut. Naja, man möchte das ein bisschen
seriös. Weil Sie der Vorhersage mal wieder nicht trauen.
Ja, oder dachte, naja, man muss jetzt nicht am allerersten Sommertag hier schon so komplett ohne Kleidung in der Redaktion stehen, sozusagen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ich habe gerade noch gar nicht drauf geachtet. Haben Sie sich für Socken entschieden?
Nein, ich habe keine Socken.
Ah, also auch Sandalen. Moment, ich guck mal kurz.
Nein.
Ah nein, geschlossene Birkenstocks. Das ist auch gut. Ja. Ralf Bollmann kann unter Druck gut arbeiten und hat sich heute für die freiluftigere Variante entschieden. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sortieren wie immer auch an diesem sommerlichen Dienstag die Themen, die der Tag bereithält. Wir schauen unter anderem in die Ukraine und auf die EU-Osterweiterung, die 20 Jahre her ist. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ralf Bollmann ist wirtschaftspolitischer Korrespondent und stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und hier heute zu Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Es gab ja Gespräche und Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und über die Freilassung von Geiseln. Und zwar haben diese Verhandlungen in Kairo stattgefunden. Es heißt, dass es einige Änderungen an den Bedingungen für so einen endgültigen Waffenstillstand im Gazastreifen gegeben hätte und andererseits aber auch Änderungen an der Forderung der Palästinensergruppe nach einem israelischen Rückzug aus dem Küstenstreifen. Und eine Delegation der Hamas ist von Kairo jetzt nach Doha gereist, um den Vorschlag nochmal zu prüfen. Die USA wiederum drängen die Hamas, dem Vorschlag zuzustimmen und haben auch an die Vermittlerländer Ägypten und Katar appelliert. Und ich höre in der Berichterstattung aber jetzt schon leise raus, Herr Bollmann, dass es eine Hoffnung gibt auf eine Art Durchbruch, obwohl, das ist wichtig dazu zu sagen, weder Israel noch die Hamas jetzt bis jetzt auf diese Vorschläge, die wir ja auch nicht so richtig kennen, reagiert haben.
Ja gut, das ist vielleicht so ein gewisser Zustand der Ermattung eingetreten, wo beide Seiten glauben, dass sie jetzt nicht mehr davon profitieren können, wenn die Auseinandersetzung weitergeht. Ich muss ja schon sagen, ich habe ein gewisses Verständnis oder um nicht zu sagen ein großes Verständnis für die Lage Israels. Ich war vor ungefähr einem Jahr auch in Tel Aviv, als diese Raketenangriffe, also lange vor dem 7. Oktober, aber als diese Raketenangriffe aus dem Gazastreifen waren. Und ein bisschen muss ich ehrlich gesagt zugeben, wenn man da in so einer Stadt lebt, wo ständig Luftalarm ist und wo alle Leute immer darauf achten, dass sie wissen, wo irgendwie der nächste Schutzraum ist oder wie man sich am besten auf den Boden legt, um nicht von Glassplittern getroffen zu werden, falls mal irgendwas einschlägt oder runterkommt. Man darf ja nicht vergessen, auch abgeschossene Raketen kommen irgendwie runter nach den Gesetzen der Schwerkraft. Und da habe ich mich eigentlich schon gefragt, warum Israel da nicht eingreift und da mal reingeht in den Gazastreifen. Man weiß jetzt, warum sie es so lange nicht getan haben und warum sie sich ja auch nicht ohne Grund seinerzeit zurückgezogen haben, weil das eben nicht so einfach ist und auch nicht geht ohne entsprechendes Leid der Zivilbevölkerung. Und insofern ist Israel natürlich jetzt in der Lage, dass sie international sehr, sehr am Pranger stehen, sich vielleicht auch durch den 7. Oktober haben verleiten lassen zu einer Gegenreaktion, die, wie gesagt, gerechtfertigt, aber vielleicht politisch nicht so klug war. Vielleicht ein bisschen ähnlich auch wie die US-Politik nach den Terroranschlägen vom 11. September. Und auf der Hamas-Seite muss man sagen, die stehen natürlich jetzt auch unter dem Druck möglicherweise weniger der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen, die ja vielleicht jetzt eher die Schuld Israel zuweist, aber doch zumindest der arabischen Staaten, die sozusagen realpolitisch orientierte Regierungen haben, also Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien etc.
Jetzt hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen heute im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und die hat den Ball jetzt tatsächlich auch erstmal bei der Hamas gesehen.
Das haben wir in den letzten Monaten immer wieder erlebt, dass die Hamas das Ziel hat, nicht nur Israel zu gefährden, immer wieder ja auch mit Raketen anzugreifen, sondern offensichtlich diesen furchtbaren Krieg zu verlängern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gemeinsame, geschlossene Stimme von arabischen Ländern, von europäischen Ländern, von den Amerikanern haben, die deutlich macht, dieser furchtbare Krieg, der muss ein Ende haben, das Leiden muss ein Ende haben für die Menschen in Israel, aber genauso für die 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser.
Ja, und gleichzeitig ist es ja so, dass Netanyahu zu Hause durchaus auch mit viel Widerspruch zu tun hat. Ne? Da sind momentan sehr viele Demos. Tel Aviv ist immer voll mit Menschen, die sagen, Rafah kann warten. Also damit meint er die geplante Bodenoffensive. Da sind so Rufe wie Waffenstillstand jetzt, in der Hoffnung eben, dass die Geiseln freikommen. Also würde ich der deutschen Außenministerin zustimmen, dass der Ball natürlich bei der Hamas liegt, aber natürlich auch bei Israel.
Na gut, die israelische Gesellschaft ist ja auch sehr gespalten. Also einerseits, nutzt Netanyahu das Ganze ja jetzt auch, um sich irgendwie an der Macht halten zu können. Die Proteste waren ja nach dem 7. Oktober eben natürlich aufgrund der Bedrohung von außen erstmal eine Zeit lang verstummt. Wir hatten ja vorher diese große Auseinandersetzung über die geplante Reform ist ja ein beschönigender Ausdruck, die Demontage der Justiz. Und ich habe das ja auch selber erlebt, als ich eben, wie gesagt, vor einem Jahr in Tel Aviv war, war ich in einer Aufführung der Israeli Opera, eine Auftragskomposition über Theodor Herzl, den ideellen Vater, Gründervater des Zionismus. Und der hat ja in seinem Buch über den Judenstaat, das war übrigens das einzige wörtliche Zitat von Herzl oder aus diesem Buch, was vorkam in der Aufführung, eben geschrieben, wenn wir denn dereinst mal unseren Staat haben, dann müssen wir Minderheiten gut behandeln, andere Religionen achten und so weiter. Und es gab spontanen Szenenapplaus des Publikums. Nun muss man allerdings natürlich sagen, Tel Aviv ist nicht Israel und das kulturaffine Publikum, was da in die Oper geht, ist erst recht nicht Israel. Also das muss man jetzt auch nicht unbedingt für die Mehrheitsmeinung der israelischen Bevölkerung halten.
Jetzt gibt es noch jemanden, für den dieses Thema Nahost gerade ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr heikles ist. US-Außenminister Blinken wird heute in Israel erwartet und ich meine eigentlich gar nicht direkt ihn, sondern eher Präsident Biden. Ja. Genau, der hat es nicht leicht, dieses Thema so zu handeln, dass es seinen Wahlkampf nicht belastet. Also in den Vereinigten Staaten ist es so, ich habe nochmal nach Zahlen geguckt, dass 55% aller Wählerinnen und Wähler die israelische Kriegsführung im Gazastreifen ablehnen. Unter den Demokraten, also Bidens Partei, sind sogar 75%. Das sind Zahlen aus dem März. Das war sogar noch bevor Sie haben es mitbekommen und Sie sicher auch, liebe Hörerinnen, bevor da Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen getroffen wurden in Gaza. Das ist natürlich nochmal, wir waren jetzt erstmal beim Konflikt dort sozusagen, aber wenn wir da nochmal ins Globale gucken, auch nochmal eine Baustelle, die in den nächsten Monaten an Wichtigkeit zunehmen wird.
Ja, obwohl ich das ehrlich gesagt zum Teil auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Also wenn jetzt jemand sozusagen einen biografischen Bezug zu dem Thema hat, selber Palästinenser ist oder von da kommt oder so, finde ich ja so, also ist ja die persönliche Betroffenheit einleuchtend. Dass jetzt sozusagen die akademische Jugend der westlichen Welt, wie wir es ja an der Columbia University erleben und wie es ja eben bei den jungen Demokratinnen und Demokraten im beiden Lager da eben jetzt auch zu beobachten ist, dass die das jetzt sozusagen zu dem weltentscheidenden Thema erklären, neben allen anderen Konflikten, die wir haben, von Putin bis Klimawandel und so weiter und so fort, und sich dann auch noch völlig einseitig auf die palästinensische Seite stellen, zum Teil ja sogar das Existenzrecht Israels bestreiten oder zumindest hinnehmen, dass es bestritten wird, bei Demos mitlaufen, wo Transparente hochgehalten werden, from the river to the sea und so weiter und so fort. Dafür fehlt mir ehrlich gesagt dann doch ein bisschen das Verständnis. Und das so auf so eine apolitisch, eigentlich nur ästhetisch. Es ist auch so eine Ästhetik des Protests irgendwie. Dann jetzt auf einmal wieder Leute mit Palli-Tüchern überall rumlaufen. Also ich hatte so ein bisschen so ein, ehrlich gesagt, so ein Max-Liebermann-Moment. Natürlich will ich das nicht eins zu eins vergleichen, um Gottes Willen, genau. Der ja bei dem Aufmarsch der Nationalsozialisten da vor seinem Fenster am Brandenburger Tor diesen berühmten Satz brachte mit und so weiter.
Sagen Sie nochmal gerne.
Nein, ich glaube, er sagte, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte, sagte er, glaube ich. Bei mir vor der Haustür war eben auch so eine Demo in Kreuzberg mit jungem Kreuzberger Publikum und alle, also ganz viele nach meinem Eindruck auch ohne Migrationshintergrund und so und mit so einem Plakat No Peace, also hier liefen alle hinterm Transparent her, No Peace on the Stolen Land. Jetzt weiß ich nicht, was das genau heißen soll, wenn sich das jetzt aufs Westjordanland bezieht, okay, aber wenn man sozusagen davon ausgeht, Stolen Land ist auch die Staatsgründung Israels 1948, dann muss ich sagen, finde ich das schon schräg, dass da in Berlin offenbar tausende junger Leute einfach mehr oder weniger gedankenlos hinter so einem Transparent herlaufen.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Die Ukraine hat ein weiteres Rüstungspaket von Deutschland erhalten. Das umfasst zum Beispiel weitere 10 Schützenpanzer vom Typ Marder, ein zweites Flugabwehrsystem Skynex und knapp 30.000 Schuss Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard. Was nach wie vor nicht in diesem Paket enthalten ist, und wenn es nach Bundeskanzler Scholz geht, dann bleibt das auch so, sind die Taurus-Marschflugkörper. Jetzt hängen, und ich möchte darüber sprechen mit Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, jetzt hängen die SPD-Wahlplakate für die Europawahl. Und da wirbt die SPD mit unter anderem mit einem Spruch für Maß, Mitte und Frieden. Und ich musste da sofort an diese Taurus-Debatte denken, weil das ja genau diese Debatte ist, in der die einen sagen, der Kanzler zaudert zu viel, in der Kanzler sagt, nein, das ist genau richtig, hier zu zaudern. Jetzt machen sie es sogar als Europawahl-Slogan. Finden Sie das gut?
Ja, also hat sich ja vorher schon abgezeichnet, dass sie das machen wollen, aber ich war dann doch einigermaßen fassungslos, als ich diese Plakate gesehen habe und dann auch noch mit dieser Optik. Da ist zwar rechts die Europafahne, aber eben links neben der Schrift auch noch mal ganz fett und auffällig die Deutschlandfahne, wo man ja auch schon ein bisschen merkt, auf welche Wählerklientel das zielt und erinnert auch so ein bisschen an Schröder, der in der Auseinandersetzung um den Irakkrieg ja auch gesagt hat, wir machen hier den deutschen Weg. Das wiederholt sich also auch ein bisschen. Ich kann es aus SPD-Sicht nachvollziehen, aber aus meiner persönlichen Perspektive muss ich sagen, war der erste Gedanke, den ich hatte, das ist jetzt eigentlich eine unwählbare Partei, wenn man diese Plakate sieht.
Echt? Weil es für Sie zu abwägend ist sozusagen?
Nein, nicht zu abwägend, sondern weil es zu sehr dieses Ressentiment bedient. Der Westen sozusagen ist ja eigentlich der Aggressor, weil sich die NATO zu nah an Putin rangepirscht hat und der arme Putin verteidigt sich doch nur und man muss mit Russland sich irgendwie einigen und so. Das ist ja das, was Scholz natürlich nicht meint und auch nie sagen würde und so weiter, aber was ja sozusagen in dieser Wähleransprache so unterschwellig mitschwingt. Wahltaktisch würde ich sagen, hat Scholz natürlich diese Taurus-Debatte sehr geholfen. Also ich kann jetzt auch nicht beurteilen, ob jetzt Taurus das entscheidende Waffensystem wäre, um diesen Krieg zu gewinnen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es da schon Erwägungen gibt, nicht von Scholz alleine, sondern auch im westlichen Bündnis, die Entscheidung jetzt speziell zu Taurus auch plausibel erscheinen lassen. Also Scholz macht ja im Prinzip schon eine Politik, die Ukraine sehr stark unterstützt, auch im Vergleich zu anderen Europäern. Deutschland macht ja auch viel mehr als Frankreich zum Beispiel, obwohl Macron immer so große Sprüche klopft. Aber dadurch, dass natürlich bestimmte Leute in der deutschen Innenpolitik diese Taurus-Entscheidung so angegriffen haben, steht er jetzt in der Öffentlichkeit auf einmal als jemand da, der sozusagen große Bedenken schiebt. Und ich glaube auch, er selber sieht das auch ein bisschen so, dass er mit seiner Art und mit dieser Art eben so zu tun in der Öffentlichkeit, als würde er eigentlich die Ukraine gar nicht so groß unterstützen, dass er denkt, nur so, also er ist sozusagen der große Held, der es geschafft hat, die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur Ukraine-Politik zu erhalten oder dafür zu sorgen, dass es sozusagen nicht einen größeren Aufstand oder Widerstand hier im Lande gibt.
Ich finde es spannend, dass Sie dieses Plakat wirklich auch so in diese Richtung interpretieren, dass das so eine Art, ja, fast schon verbaler Rückzug ist, ne? Oder so eine verbale Nichtdrohung sozusagen. Ich habe es eher wirklich als sehr klare Botschaft an die Wählerinnen und Wähler gesehen, die eben auch nach Umfragen, also das ZDF-Politbarometer aus dem März zeigt es, die da sehr zurückhaltend sind, gerade beim Taurus. Ne? Da waren es 59%, die gesagt haben, Taurus never ever. 34% haben gesagt, sind dafür. Und wir merken auch immer wieder hier bei uns im Deutschlandradio, dass wir Hörerpost von Hörerinnen und Hörern bekommen, die sagen, diskutiert das doch bitte nochmal, wie soll ich sagen, ja, offener ist vielleicht das falsche Wort, aber wir möchten auch gehört werden, die wir da wirklich skeptisch sind und die wir uns da Sorgen machen und die wir eben in den Umfragen vorkommen und sagen, das Zögern und Zaudern, so wie es immer so ein bisschen gelabelt wird von Scholz, ist schon richtig.
Ja, naja, also ich glaube, man muss da unterscheiden. Also sozusagen überlegte Politik ist ja, dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Ja, aber es gibt so einen Punkt, wo wo glaube ich die Gefahr, die von Putin ausgeht und dass das eben nicht mehr diese friedliche Koexistenz aus Sowjetzeiten ist, dass Putin eben nicht so harmlos ist wie Brezhnev, dass das, weil er eben nicht kein Status Quo Politiker ist, sondern ein Politiker, der Grenzen verschieben will, Einflusssphären verschieben will und so weiter, dass das eben nicht gesehen wird. Und und ich glaube, da ist dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, da ist jetzt gar nicht mehr so viel Raum für Diskussion. Also wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, Konflikt einfrieren, Verhandlungslösung. Ja, im Moment, warum sollte Putin sich auf eine Verhandlungslösung einlassen? Also die in der Ukraine, ich war ja neulich mit Robert Habeck vor Ort, da gibt's eigentlich, die Leute regen sich über dieses Einfrieren, was Rolf Mützenich da gesagt hat, gar nicht so sehr auf, weil sie es gar nicht verstehen. Weil ich meine, in dem Moment, wo die Ukraine sagen würde, wir kämpfen nicht mehr, wären die Russen in Kiew. Also da gibt's nichts einzufrieren im Moment. Also solange Putin noch hoffen kann, dass Trump gewählt wird im November und dass die Amerikaner möglicherweise sich aus der Unterstützung der Ukraine zurückziehen und dann in Europa auch die Unterstützung bröckelt. Aber eines finde ich noch wichtig festzuhalten. Ich glaube, was nicht stimmt, was ja manchmal so getan wird von den Befürwortern einer stärkeren Unterstützung der Ukraine, dass es in der deutschen Bevölkerung so eine große Sympathie und Freundschaft für Russland gäbe. Das ist so bei manchen autoritär denkenden Leuten natürlich so im AfD-Milieu oder so. Aber ganz überwiegend ist es nach meinem Eindruck doch eher die Angst vor Russland, dass man denkt, man sollte sich mit Russland lieber nicht anlegen aus historischer Erfahrung, nicht nur Zweiter Weltkrieg, das fängt ja schon mit Napoleons Russlandfeldzug und so an. Alle haben sich eine blutige Nase geholt, wenn sie sich mit Russland anlegen, lieber Vorsicht. Und gerade in Ostdeutschland ist es sicher auch so eine gewisse Trotzhaltung, da sind wir vielleicht ein Stück weit an dem Punkt, den Sie gesagt haben, Trotzhaltung gegenüber sowas, was einem von außen, vulgo vom Westen, irgendwie übergestülpt wird, vermeintlich.
Das haben Sie schon erwähnt, Sie waren mit Robert Habeck, mit dem Bundeswirtschaftsminister von den Grünen in der Ukraine und haben auch schon Eindrücke geschildert. Was ist denn noch hängen geblieben, wenn Sie jetzt gerade vor Ort waren und berichten können?
Naja, also was schon sehr auffällig ist, das liest man zwar auch überall in der Zeitung, aber es ist nochmal beeindruckender, wenn man es vor Ort sieht, dass einerseits ja völlige Normalität herrscht, also gerade in Kiew. Gut, Kiew hat ja auch eine relativ gute Luftabwehr und normales Straßenleben mit Cafés und sonst was, außer dass wegen der Angriffe eine nächtliche Ausgangssperre dann ab 12 Uhr ist, aber bis 12 Uhr normales Leben und alles auch schön hell erleuchtet. Und ich war zugegebenermaßen vor 10 Jahren zum letzten Mal in Kiew. Die Stadt ist irgendwie auch nochmal schicker geworden. In der Zwischenzeit ist viel renoviert worden und so weiter und so fort. Also das auf der Oberflächenebene so eine völlige Normalität. Und doch ist der Krieg irgendwie ständig präsent, also in Gesprächen mit Leuten, die fürchten, dass sie doch noch eingezogen werden, in diesen größeren und kleineren Gedenkorten, die es überall gibt für gefallene Soldaten und natürlich auch in den ständigen Luftangriffen, was dann auch wieder so eine merkwürdige Mischung mit moderner Technologie ist. Es gibt natürlich eine App, ich glaube nicht nur eine App, sondern mehrere Apps, die vor Luftangriffen warnt, die aber relativ unspezifisch ist. Und dann gibt es wieder irgendwelche Telegram-Kanäle, wo aus Geheimdienst Militärinformationen irgendwie genauer informiert wird, ob man jetzt irgendwie in den Luftschutzkeller muss oder nicht. Wie gesagt, in Kiew ist das Risiko, da wirklich getroffen zu werden von irgendwas sehr, sehr, sehr gering. Aber schon allein diese ständigen Luftalarme, glaube ich, das zermürbt einen schon auf die Dauer. Und ich bewundere wirklich die Leute, wie sie da ihr Alltagsleben trotz allem durchziehen.
Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war letztens in Kiew mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und berichtet uns dankenswerterweise davon. Vielen Dank bis hierhin. Und am Freitag können Sie wieder live mit uns mitdiskutieren. Da hat mein Kollege Corbinian Frenzel den Journalisten und Moderator Jörg Thaddäus zu Gast, und zwar im Humboldt-Forum. Da können Sie als Gast dabei sein. Um kurz vor 12 geht's los vor Ort. Entweder dort oder im Livestream oder einfach natürlich wie immer im Radio. Und mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Ralf Bollmann ist mein Gast und ich glaube, Sie haben Teile Ihres Studiums in Italien verbracht,
ja,
richtig?
Ja, in Bologna, älteste Uni der westlichen Welt zumindest. Ich habe früher immer gesagt der Welt, aber dann hat mich ein Freund, der Professor für Global History in den USA ist, belehrt, dass ja Kairo natürlich älter ist und dass man da deshalb aufpassen muss.
Ja. Ich verstehe, aber dann können Sie mir bei der Aussprache helfen. Siamo Stati, ist das dann ungefähr richtig?
Ja, das ist ganz gut, ja. Okay. Das ist auch relativ leicht, weil da kein R drin vorkommt, wo sich die Deutschen ja meistens schwer tun mit dem rollenden R und auch sonst keine größeren Komplikationen.
Oder auch, ich singe im Chor, da müssen wir manchmal so italienische Aussprache üben, da gibt es ja auch tausend Varianten des E, also das Geschlossene, das Offene, aber dann auch so halb und so.
Also, ja, so, wir haben im Schulchor, wo ich kann nicht besonders gut singen, wo ich immer gebeten wurde, möglichst leise zu singen im Konzert, aber wir haben tatsächlich lateinische Texte, immer italienisch, weil wir eine Konzertreise nach Italien hatten, italienisch ausgesprochen, also Gloria in Excelsis Deo.
Stimmt, und nicht Excelsis.
Genau.
Sonst. Ja, kenne ich auch die Debatte. Ralf Bollmann ist mein Gast. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und musikaffin. Und wir möchten auf verschiedene Länder schauen, die seit 20 Jahren Mitglied in einem Club sind. Und zwar Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Tschechien und Zypern. Das sind die 10 Staaten, die vor 20 Jahren am 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union geworden sind. Und Herr Bollmann, Sie haben uns vorher erzählt, dass Sie sich an diesen Moment, an diesen 1. Mai vor 20 Jahren noch ganz genau erinnern können. Wie kommt's?
Ja, ich war in Frankfurt an der Oder tatsächlich, wo dann um Mitternacht, ich glaube, es war sogar schon vor Mitternacht, genau, es war eigentlich der beeindruckende Moment war, wie sich die Leute dann auf der Brücke, auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt und Svubice sammelten und dann tatsächlich die Bundes, war das damals schon Bundespolizei, noch Bundesgrenzschutz, weiß ich gar nicht genau.
Kann gut sein, ja, so ist ja zumindest.
Dann ist irgendwann Aufgaben mit dem Kontrollieren und die Leute dann, also so ein bisschen 9. November Feeling, die Leute dann einfach rüber strömten, obwohl Polen ja damals noch gar nicht, also es war ja nur der EU-Beitritt, nicht der Beitritt zum Schengen-Raum, der kam ja ein paar Jahre später. Das heißt, Personenkontrollen haben eigentlich noch ein paar Jahre stattgefunden an der Grenze. Also ein sehr eindrücklicher, bewegender Moment irgendwie. Andererseits eben auch sehr auffallend, gerade da diese Asymmetrie, also dass die Begeisterung auf polnischer Seite doch deutlich größer war als auf deutscher, halt insbesondere muss man auch dazu sagen, auf ostdeutscher Seite. Aber es gab ja auch in anderen europäischen Ländern starke Vorbehalte. Gerhard Schröder hatte damals ja im Vorfeld durchgesetzt, dass die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht gilt, kann man sich also ausgesetzt wird für, ich glaube, 7 Jahre oder sowas. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil ja nun wirklich wir ohne polnische Arbeitskräfte oder aus anderen mittelosteuropäischen Ländern ja unsere Wirtschaft gar nicht mehr am Laufen halten könnten und das irgendwie niemandem auffällt. Aber es gibt auch Länder, wo es anders lief, Großbritannien beispielsweise, die ja auch sehr viel Einwanderung dann aus Polen hatten. Da hatte ja diese Debatte um die polnischen Klempner ganz entscheidend auch zum Brexit beigetragen, was man jetzt wiederum aus kontinentaleuropäischer Perspektive, glaube ich, gar nicht nachvollziehen kann. Es gibt Lästerzungen, die sagen, das liegt einfach an der schlechten Qualifikation britischer Handwerker. Jeder, der schon mal in Großbritannien war, weiß, die Wasserhähne tropfen, die durch die Fenster zieht und so weiter. Und ich habe mir meine Fenster in der Wohnung auch von einer polnischen Firma machen lassen. Und ich kann nur sagen, die sind dicht und funktionieren und hatten seit 20 Jahren noch keine einzige Reparatur.
Kleinen Service-Tipp noch am Rande.
Ich fand, naja, aber also sozusagen, das ist, glaube ich, wirklich, wenn da Leute kommen, die die Dinge besser können, die zuverlässiger sind und dadurch diese ganzen britischen Amateure aus dem Markt drängen, dass das für böses Blut sorgt, kann man vielleicht tatsächlich verstehen. Ja.
Ich fand jetzt Ihr Bild mit der Brücke zwischen Frankfurt-Oder und Slubice total anschlussfähig. Ich selbst habe nämlich in Frankfurt an der Oder studiert, allerdings erst 10 Jahre nach der EU-Osterweiterung. Ich habe also diesen Moment nicht so bewusst erlebt, fand es aber eben als Studentin total normal, über diese Brücke zu gehen, um dann auch in Slubice mal Pierogi essen zu gehen oder einkaufen zu gehen. Die Erdbeeren von da waren auch sehr, sehr gut. Fand ich es auch anschlussfähig, also nicht nur, was Sie gesagt haben, sondern auch bei dem, was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesagt hat, und zwar heute im Deutschlandfunk. Die hat nämlich diese Brücke auch erwähnt und hat mal auch gesagt, während Corona ist diese Selbstverständlichkeit der Bewegungsfreiheit total in Frage gestellt worden.
Plötzlich haben die Menschen gespürt, was bedeutet es eigentlich, wenn in Europa wieder Grenzen hochgezogen werden. Dann kann man morgens nicht einfach zur Arbeit auf der anderen Seite der Oder oder anderen Grenzregionen fahren. Dann sieht man seine Freunde nicht. Familien wurden zerrissen. Und dieser große Mehrwert Europa, wie gesagt, der ist keine Selbstverständlichkeit. Das fand ich auch so wichtig an der Rede von Macron, dass er deutlich gemacht hat, so wie die Generationen vor uns für dieses Europa in kritischen Momenten eingestanden haben, so müssen wir dafür einstehen, diese Europäische Union zu stärken, sie weiter zu bauen und uns Populisten und Antieuropäern gemeinsam als Demokraten entgegenstellen.
Nur gehört ja zur Wahrheit auch dazu, die EU-Osterweiterung ist eben nicht nur eine Erfolgsgeschichte, so wie es Annalena Baerbock jetzt dargestellt hat, sondern mit Ungarn ist eben vor 20 Jahren auch ein Land in die EU gekommen, das seitdem blockiert, Vetos einlegt, EU-skeptisch ist, eigentlich immer wieder als Querulant und nicht unbedingt EU-Unterstützer auffällt.
Ja, naja, und Polen ja bis zur Wahl im vorigen Herbst auch und die Slowakei jetzt neuerdings auch wieder. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Phänomen, ohne irgendwas rechtfertigen zu wollen, aber um es zu erklären, was ein bisschen ähnlich ist wie das, was wir eben gerade für Ostdeutschland besprochen haben. Ivan Krastev, der Politologe aus Bulgarien, hat das mal sehr anschaulich so erklärt, dass der Westen im Grunde ankam und immer nur gesagt hat, ihr müsst so werden wie wir. Das fanden die Leute im östlichen Mitteleuropa die ersten Jahre nach der politischen Wende von 89, 90 alle auch total einleuchtend und wollten das ja auch. Und man merkt aber, dass das mit der Zeit solche, alles, was so als Umerziehungsversuch sozusagen empfunden wird, eben doch so Trotzreaktionen hervorruft. Und Trotz ist leider ein Gefühl, mit dem politisch, glaube ich, sehr schwer umzugehen ist. Deshalb habe ich jetzt auch kein Patientrezept, was man da machen kann. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall mit einer Erklärung dafür, warum die Dinge dann eben doch nicht so in den Bahnen gelaufen sind, die wir aus dem Westen kennen. Was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass ja dieses klassische Parteiensystem, was wir in Westeuropa, den westlichen Demokratien hatten, ja auch erodiert. Also wir hatten ja immer diese Kombination, es gab eine konservative Partei, christdemokratisch oder wie sie auch immer heißt, die ein wirtschaftsliberales Programm mit einem gesellschaftspolitisch konservativen, sicherheitsorientierten Programm verbindet und auf der anderen Seite eine Sozialdemokratie, die tendenziell gesellschaftspolitisch liberal ist, aber wirtschaftspolitisch staatsfixiert. Und wir merken jetzt, dass das keine selbstverständliche Kombination ist. In Polen ist es nämlich genau umgekehrt. Da gibt es die Liberalen von Tusk, die sind gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch liberal. Und es gibt die Populisten von Kaczynski, die sind eben auf beiden Feldern staatsfixiert. Die haben als erstes, als sie das letzte Mal wieder an die Macht kamen, die Renten erhöht und das Kindergeld und solche Sachen. Das trägt, glaube ich, zu der Popularität auch bei und sind aber gleichzeitig für Abschottung und gegen gesellschaftliche Liberalität. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, dass während im Westen sozusagen das System noch stabilisiert wird durch die Überreste dieses alten Parteiensystems, ist das in Mittelosteuropa in der Form gar nicht entstanden.
Ralf Bollmann. Ja, bei uns. Ah, Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was sagen. Nämlich, Sie wundern sich vielleicht, warum ich immer jetzt mich so mit Ost-Mitteleuropa und so ein bisschen einen Zungenbrecher hier abliefere. Aber es ist tatsächlich, was mich auch immer nervt, so ein bisschen ist, wie sehr dann immer von Osteuropa gesprochen wird und wie weit weg das auch für viele in Berlin ist. Also wenn ich hier in Berlin Leuten erzähle, ich war am Wochenende mal wieder in Polen, dann gucken die mich blöd an. Die waren vielleicht in Rom oder Paris und finden aber, dass Polen so ganz furchtbar weit weg ist und dass man sich gar nicht vorstellen kann, dahin zu fahren.
Es gibt auch tolle Züge dahin,
Ralf Bäumer. Ja, aber zu wenig. Übrigens, Entschuldigung, noch ein Satz. Es ist ja tatsächlich im Moment so, dass erst der Krieg kommen muss, um eine Debatte über den verstärkten Bahnausbau nach Polen in Gang zu bringen, weil sich die Bundeswehr jetzt überlegt, wie kriegen wir denn überhaupt im Kriegsfall unser Material dahin.
Ralf Bäumer hier bei uns. Im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Ralf Bollmann ist mein Gast hier heute. Er ist stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und wirtschaftspolitischer Korrespondent hier in Berlin. Herr Bollmann, was verbinden Sie denn, wenn ich Sie frage, was Sie unter einem klassischen Arbeiter verstehen?
Naja gut, also ich meine, traditionell ist das der klassische Industriearbeiter gewesen. So ist ja die Arbeiterbewegung auch entstanden im 19. Jahrhundert. Und sozusagen auch dieser Mythos von der Solidarität der Arbeiterklasse und die dann eben an diesem Mai-Feiertag auch demonstriert, was passiert, wenn der starke Arm sozusagen ruht? Und das ist ja in anderen Ländern zum Teil noch ausgeprägter gewesen, muss man vielleicht inzwischen auch sagen. Also ich weiß noch, als ich in Italien studiert habe, beziehungsweise später nochmal zu einem Studienaufenthalt in Rom war, über den 1. Mai, da ist es tatsächlich so, dass in der ganzen Stadt Rom keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren am 1. Mai, weil eben natürlich ein Busfahrer am Tag der Arbeiterklasse nicht fährt. Und das war eigentlich eine ganz lustige Atmosphäre, weil man das Deutsche Historische Institut ist hinter dem Park der Doria Pamphili und man musste, wie auch immer, zu Fuß durch diesen Park in die Innenstadt gehen und so. Das war eigentlich auch immer eine ganz interessante Atmosphäre und tatsächlich auch mal nochmal in der heutigen Zeit ist sehr selten geworden, ein richtiger Ruhetag.
Und morgen ist er, der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und das ist ganz interessant. Die Süddeutsche Zeitung zitiert heute in einem Artikel eine neue Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung über die sogenannte, und Sie haben das Wort gerade schon genannt, die sogenannte Arbeiterklasse und sagt, es gibt sie noch, aber sie ist überhaupt nicht mehr, lange nicht mehr so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ne? Sie besteht nicht mehr nur, in Anführungszeichen, aus Industriearbeiterinnen und Arbeitern, sondern in der Studie kommt raus, da wurden mehr als 5000 Menschen befragt und es wurden auch Einzelinterviews geführt, dass inzwischen sich eben nicht mehr nur die, die in der Industrie arbeiten, als Arbeiter wirklich auch selber verstehen, sondern immer mehr auch die, die aus dem Dienstleistungssektor kommen. Also sozusagen Verkäuferin, Friseure, Kellner, Paketbotin, Fahrradkuriere zum Beispiel. Und dass aber diese einfachen Beschäftigten der Dienstleistungsbranche auszeichnet, dass sie, und dieses Stichwort haben Sie auch gerade schon genannt, nicht mehr so solidarisch zueinander sind. Ich frage mich, da liegt möglicherweise auch an den Arbeitsbedingungen, weil das dann ganz oft auf Abruf und sozusagen Stundenbasis ist und man vielleicht gar nicht die Kraft und die Zeit hat, sich da so zu solidarisieren.
Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass die Lebensverhältnisse so unterschiedlich sind. Also ich meine, das ist ja jetzt eine Definition, die eigentlich hauptsächlich auf dem Einkommen beruht. Also wenn man jetzt von diesem, gibt ja auch diesen Ausdruck Dienstleistungsproletariat spricht. Wobei Proletariat natürlich irgendwie immer schon deutlich abwertender ist als Arbeiterklasse oder so. Also die klassischen Industriearbeitsplätze gibt's ja noch, viel weniger als früher, aber es gibt sie noch. Aber die sind ja in den großen Unternehmen, ob ich nun über VW rede oder BASF oder so, extrem gut bezahlt. Also das Durchschnittseinkommen eines Arbeiters in einer deutschen Autofabrik liegt ja wahrscheinlich deutlich über dem, was unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen im Journalismus zum Teil verdienen, was auch völlig okay ist. Ich meine, es ist ja, die leisten ja auch was. Aber diese Berufsgruppen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die sind ja immer am unteren Rande der Einkommensverteilung, weil das natürlich teilweise, also ich glaube, bei Friseurinnen und Friseuren liegt es einfach daran, dass das viele Leute machen wollen, dass es ein Überangebot sozusagen gibt und dass es eine elastische Nachfrage gibt. Wenn es einem zu teuer wird, dann geht man halt nur halb so häufig zum Friseur oder so. Und in anderen Bereichen ist es halt, dass es tatsächlich oder mutmaßlich so viele Leute machen können, wie putzen oder solche Dinge. Was aber, glaube ich, heute auch interessant ist, was sich jetzt dadurch verschiebt durch den Arbeitskräftemangel, den wir haben. Also auf der einen Seite, also lange Zeit war ja sozusagen am 1. Mai das Thema Arbeitslosigkeit. Und heute haben wir ja eher ganz im Gegenteil eine Debatte darüber, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Deshalb steigen ja zum Teil auch die Löhne, auch in diesen Bereichen, die Sie gerade eben angesprochen haben. Aber viele von den Beschäftigten, und zwar auch wieder auf den unterschiedlichsten Einkommensniveaus, nutzen diese Einkommensgewinne und diese stärkere Stellung auf dem Arbeitsmarkt, um weniger zu arbeiten. Es ist nicht nur so, dass jetzt so im High-Tea-Tai-Akademiker-Latte-Macchiato-Milieu die Leute sagen, ach, 4 Tage Woche ist doch ganz schön. Gerade in diesen sehr belastenden Berufen, Stichwort Pflege, da gibt es wirklich Daten dazu, und das sagt einem auch jeder, der irgendwie im Pflegedienst leitet oder so, dass die Leute, wenn die Einkommen ein bisschen steigen und das zulassen, sagen, dann reduzieren wir lieber die Stunden, statt mehr zu verdienen. Aber und ist ja dadurch entsteht natürlich so ein gewisser Teufelskreis, dass die Arbeit dadurch immer knapper wird. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es knapper und teurer wird, dass wir schon zu einem Punkt kommen, wo manche Dinge vielleicht nicht mehr möglich sind. Also wir hatten ja in den letzten Jahren einen starken Aufwuchs, Entschuldigung, die zwei Sätze noch, einen starken Aufwuchs an geringqualifizierten Sachen. Das haben Sie ja zum Teil auch erwähnt, so Dienstleistungssachen bis hin zum Coffeeshop, wo Brötchen geschmiert werden oder so. Und da wird es wahrscheinlich Dinge geben, die halt so auch nicht mehr gemacht werden können in Zukunft. Dass man zum Beispiel sagt, dann lasse ich die Wohnung halt nur noch halb so oft putzen wie vorher, wenn es nicht mehr geht.
Aber ist ja eigentlich dann auch Ausdruck einer besseren Verhandlungsposition derer, die arbeiten.
Natürlich, das ist ja im Prinzip gut. Und das ist auch, ich bin auch immer so ein bisschen zwiespältig, wenn sich dann die Arbeitgeber darüber beklagen, die sonst ja immer das Loblied der freien Marktwirtschaft singen, weil im Grunde sind es natürlich Mechanismen des freien Marktes, klar, ja.
Ralf Bollmann ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Und gehen Sie morgen demonstrieren?
Ich muss gestehen, nein. Also was heißt gestehen? Ehrlich gesagt fände ich das auch für einen Journalisten nicht angemessen. Ich habe schon für Sachen demonstriert, aber so eine gewisse Zurückhaltung finde ich eigentlich ganz okay für unsere Berufsgruppe.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für den Blick auf die gemeinsamen Themen dieses Tages. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.